Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
Und wir beschäftigen uns heute mit dem Klimaschutz nach der Europawahl. Kommt jetzt Schwung in den Kampf gegen die Erderwärmung? Darüber wollen wir heute diskutieren im Wortwechsel mit Lisa Badum. Sie ist klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, mit Klaus Mintrup, Klimaexperte der SPD, und mit Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Frau Badum, 20,5% bei einer bundesweiten Wahl. So stark waren die Grünen noch nie. Ist das jetzt ein Zeichen, dass man mit Klimaschutz auch Wahlen gewinnen kann?
Das ist natürlich ein riesiges Zeichen und vor allem, was das erste Mal seit dem Fridays for Future aufgekommen ist, dass Menschen an die Wahlurnen gehen konnten. Und sie haben ein ganz deutliches Zeichen gesetzt, nicht nur die Fridays, sondern auch ihre Eltern, dass sie Klimaschutz wollen, dass sie sich um die Zukunft sorgen, dass das das Hauptthema ist, haben ja auch alle Analysen ergeben der Wahl.
Klaus Mintrup, die SPD ist bei 15% etwa gelandet. Bei jungen Wählern sind die Werte noch schlechter. Ist das wiederum ein Zeichen, dass die SPD den Klimaschutz verschläft?
Also das Ergebnis, da darf man nicht drum herum reden, ist für uns katastrophal. Wir arbeiten schon lange intern sehr hart darum, dass wir sagen, Klimaschutz ist existenziell. Man kann über vieles diskutieren, man kann vieles ändern, aber wir müssen unsere planetaren Grenzen einhalten. Und ohne die Einhaltung der planetaren Grenzen ist alles andere nichts. Früher hat man gesagt, ohne Frieden ist alles andere nichts. Heute kann man sagen, ohne Klimaschutz ist alles andere nichts.
Und warum dringen Sie damit nicht durch?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil wir offensichtlich noch nicht klar genug nach außen fokussieren, was unser Weg ist. Weil wir wollen das natürlich so machen, dass das Akzeptanz findet und dass das auch sozial verträglich erfolgt. Also Klimaschutz ja, aber sozial verträglich und auch wirtschaftsverträglich, sodass das sozusagen auch mit grünem Wachstum verbunden ist. Aber de facto sind wir mit unserer Arbeit in der Fraktion und unserem Engagement, auch bei den Koalitionsverhandlungen, unserem Engagement in der Regierung nicht durchgekommen. Und wir werden in einen Topf mit der CDU-CSU geschmissen. Und das ist für uns natürlich eine dramatische Situation.
Michael Kopatz, die Klimaforscher mahnen ja schon seit Jahren, dass gehandelt werden muss, und zwar schnell, um den Klimakollaps zu verhindern. Ist das jetzt auch bei den Wählern oder zumindest bei den jungen Wählern angekommen oder ist das vielleicht doch nur eine sehr vorübergehende Modeerscheinung, die sich jetzt bei der Europawahl bemerkbar gemacht hat?
Ja, wenn man das wüsste. Ich persönlich finde es für mich sehr ermutigend, dass so viele junge Leute sich jetzt engagieren. Bei meinen ganzen Vorträgen, da kommt dann oft so die Rückmeldung, ja, aber hier sitzen ja wieder nur die Alten und die jungen Leute interessieren sich nicht dafür. Und jetzt spürt man, und auch teilweise, wenn man sich die Demonstrationen anguckt, da sind so viele junge Leute, dass ich jetzt mittlerweile merke, okay, das ist ein Thema auch der ganz jungen Generation. Und das macht mir Mut. Das macht mir Mut, dass also Druck im Kessel bleibt seitens der Wähler, dass die Menschen Veränderungen wollen und nicht gleichgültig geworden sind. Und klar gab es jetzt noch diesen Effekt, diesem Rezo-Video und so weiter. Das hat den Grünen bestimmt Zulauf verschafft, auch bei der jungen Wählergruppe. Aber ob das länger hält, ja, darauf kann man nur hoffen. Es ist ja nun mal so, dass das Problem immer drängender wird. Seit 10 Jahren geht CO2 in Deutschland nicht zurück. Im Verkehrsbereich ist CO2 Jahr für Jahr gestiegen. Die Probleme haben sich also dramatisch verschärft in diesem Sektor. Deutschland ist kein Vorreiter mehr beim Klimaschutz. Und im Moment emittiert ein Bundesdeutscher ungefähr 12 Tonnen CO2 oder 11,5. Und wir sollen auf 2 Tonnen verringern. Und das kann man momentan noch nicht erkennen, wie das gelingen soll.
Frau Badum, Herr Mintrup, ist das auch Ihr Eindruck? Erleben wir hier einen fundamentalen Meinungswandel in der Bevölkerung? Ohne Klimaschutz geht es nicht mehr?
Also ich würde da gerne ein Zitat von Frau Thunberg dazu bringen, zum Thema junge Generationen. Sie hat geschrieben, sie haben ihre Verantwortung für unsere Zukunft bereitwillig Profiteuren überlassen, deren Suche nach schnellem Geld unsere Existenz bedroht. Und sie, das ist in dem Fall die Älteren, das sind die, die jahrelang politisch an der Macht waren und nichts getan haben. Das ist das, worum es den jungen Leuten jetzt geht, uns letztendlich aufzurütteln, uns Druck zu machen. Und es ist ehrlich gesagt auch traurig, dass Menschen statt im Freibad oder sonst wo zu sein, auf die Straße gehen müssen. Es sind junge Leute, die vielleicht auch nicht jede Woche demonstrieren möchten, aber sie müssen es machen, weil nicht gehandelt worden ist. Und das ist ein ganz, ganz deutlicher Weckruf an uns. Und das haben die Menschen verstanden. Und ich glaube, wie gesagt, nicht nur die jungen Leute, die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden, ich meine mittlerweile auch Die Wissenschaftler sind dabei, jetzt gibt es die Doctors for Future und eben auch die Elterngeneration. Wir Grüne haben ja bei allen Wählergruppen sozusagen unter 60 Jahren haben wir sehr, sehr stark dazu gewonnen. Und das heißt, es ist nicht ein Generationenthema, sondern die Kinder haben mit ihren Eltern drüber geredet, auch teilweise mit den Großeltern drüber geredet. Und das ist jetzt eine Riesenchance, diesen Rückenwind zu nutzen. Also ich bin total motiviert für meine Arbeit.
Herr Mindrup, welche Konsequenzen müssen Sie ziehen?
Ich muss, glaube ich, erstmal die Analyse, bevor wir zu den Konsequenzen kommen, nochmal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wenn Sie sich angucken, haben die Grünen gewonnen, vollkommen klar, wir haben verloren. Aber es gibt auch einen Sieg der AfD in Ostdeutschland. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir gerade eben hier gehört haben. Dort findet das Thema überhaupt nicht statt. Da gibt es ganz andere Sorgen und ein Aufruf quasi für Klimaschutz ist dieses Wahlergebnis nicht, wenn die Klimawandelleugner ein solches Ergebnis einfahren. Und dann kann man das auch nicht nur aus der Diskussion, ich sag mal, der westdeutschen oder urbanen Zentren führen, sondern muss sich auch genau damit auseinandersetzen und die Frage stellen, wie überzeugen wir weite Teile unserer Bevölkerung und wie kriegen wir einen gesellschaftlichen Konsens hin, dass Klimaschutz notwendig ist. Es geht ja nicht darum, dass die Grünen hier 45% oder 40% kriegen, sondern es geht darum, dass wir in Deutschland wirksamen Klimaschutz machen und endlich ein Maßnahmenpaket schaffen, was auch funktioniert. Denn wir machen ja eine ganze Menge, aber wir handeln total widersprüchlich. Und das muss wirklich eine Politik aus einem Guss geben. Und davon sind wir weit entfernt. Und das ist unsere Aufgabe, das in den nächsten Monaten hinzubekommen.
Also ich würde total zustimmen, dass wir gesellschaftlichen Konsens brauchen. Es ist kein Einzelthema von irgendeiner Partei oder einer Gruppe. Ich möchte übrigens dazu sagen, dass wir zum Beispiel auch in der Gruppe der Arbeitslosen Stimmen dazu gewonnen haben. Also es ist nicht so einseitig und auch bei den Gewerkschaften. Also ganz, ganz viele Teile der Gesellschaft interessieren sich dafür. Und klar müssen wir jetzt schaffen, dass alle Parteien, die daran interessiert sind, da zusammenarbeiten. Die AfD gehört sicher nicht dazu.
Kann man es unter dem Titel vielleicht, unter dem Satz zusammenfassen, die mögliche Verlierer einer entschiedenen Klimaschutzpolitik wären, die versammeln sich hinter der AfD?
Also würde ich ehrlich gesagt ebenso nicht zustimmen. Ich hatte ja gerade schon anklingen lassen, dass auch in dem Bereich Arbeiter, im Bereich Menschen ohne Arbeit, wo man vielleicht sagen würde, das ist jetzt nicht ganz das typische Grünklientel, da haben wir auch Wählerstimmen dazu gewonnen, weil dieses Thema jeden betrifft. Also jeder braucht Lebensgrundlagen und natürlich auch einen Arbeitsplatz. Aber wenn wir unsere Lebensgrundlagen vernichten, nutzt uns das alles auch nichts mehr. Und aber ich denke, dass viele Menschen das begreifen. Und so, das traue ich den Menschen wirklich zu.
Dass der AfD-Erfolg eher auf andere Dinge zurückgeht, das hängt mit der Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern zusammen. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen ihre Enkel nicht mehr sehen, weil sie 800 Kilometer entfernt zum Teil leben. Das hängt damit zusammen, dass sie einen Zusammenbruch der Braunkohleindustrie erlebt haben nach der Wende. Da ist ja nur noch wenig da. Oder der Industrie im Allgemeinen, natürlich in den Braunkohleregionen auch, der ist da viel abgebaut worden. Dann kam die Alternative, die PV-Industrie. Die wurde dann auch abgebaut, als die FDP und die CDU-CSU allein die Regierung gestellt haben. Und jetzt kommt der nächste Strukturwandel und das löst Angst aus. Und jetzt kommen die Menschen mit den einfachen Antworten. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man betont, dass eine klimafreundliche Ökonomie auch eine sehr gute Ökonomie ist. Das ist in Großbritannien zum Beispiel der Fall. Die haben seit über 10 Jahren ein Klimaschutzgesetz und die sehen das inzwischen als Chance. Im Parlament waren da weniger als 10 Stimmen, die dagegen gestimmt haben. Und wir müssen eben gucken, dass wir sagen, das Ganze ist auch gesellschaftlich eine Chance.
Bitte? Warum? Aber das hatten wir in Deutschland, waren wir doch mal schon so weit. Wir haben bei den erneuerbaren Energien 380.000 Beschäftigte gehabt. Und in der Braunkohle sind aktuell noch 20.000 Menschen beschäftigt. Von denen werden 2/3 bis zum Jahr 2030 verrentet. Also ich kann wirklich nicht verstehen, wie man hier sachlich noch für die alten Energien oder Braunkohle kämpfen konnte. Und das haben ja einige in dem politischen Prozess getan. In Anbetracht dieser Entwicklung, also wie kann man nur von den Arbeitsplatzverlusten in der Braunkohle reden und von den ganzen geschaffenen Arbeitsplätzen bei den erneuerbaren Energien, wie kann man das verschweigen?
Herr Mindrup, diese Überzeugungsarbeit ist der SPD als langjährige Regierungspartei offenbar nicht gelungen, genauso wenig wie der CDU-CSU.
Da kann ich nicht widersprechen. Jetzt mal aus meiner persönlichen Situation. Mein Vater war Schrankenwärter in der Nähe von Osnabrück und dann wurden die Trassen beschleunigt und die Schranken sozusagen wurden abgebaut, durch Tunnel und Brücken ersetzt. Der kam dann in den vorzeitigen Ruhestand. Ich kann das alles sehr persönlich nachempfinden. Und das große Problem ist tatsächlich, dass wir diesen Schwung der erneuerbaren Energien nicht weitergeführt haben. Das hängt auch damit zusammen, dass Unternehmen der erneuerbaren Energien keine vernünftigen Tarifbeschäftigten zum Teil haben. Das hat es den Gewerkschaften leicht gemacht, dagegen vorzugehen. Und jetzt haben wir eigentlich die große Chance, dass wir sagen, die Erneuerbaren sind deutlich besser und sind der Weg in die Zukunft. Und sie sind auch kostengünstiger. Das Problem ist, dass wir unterwegs die Photovoltaikindustrie verloren haben und dass es jetzt droht, die Windenergie auch noch die Arbeitsplätze zu verlieren. Das ist eine ganz gefährliche Situation im Augenblick in Deutschland, die gerade stattfindet und für mich extrem besorgniserregend. Und ich bin, glaube ich, seit 1984 oder 85 Mitglied im Bundesverband Windenergie beziehungsweise dem Vorgängerverband. Ich habe das wirklich miterlebt. Und was ich das Dramatischste fand, war, dass wir im Jahr 2014 eine Einigung hatten zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern über Ausbaukorridore für die erneuerbaren Energien. Und die waren nur unter dem Gesichtspunkt entstanden, aus der Atomenergie auszusteigen, ohne Klimaschutz. Wir brauchen doppelt so viel erneuerbare Energien, als eigentlich da vorgesehen und geplant waren. Wir haben das als SPD erkannt. Da steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass wir mehr Mengen wollen. Aber wir sind damit offensichtlich bei der Bevölkerung überhaupt nicht durchgedrungen. Die haben gar nicht gemerkt, wofür wir da gekämpft haben.
Also da würde ich ganz gern einhaken im Thema Windkraft. Also stimme ich Klaus Mindrup vollkommen zu. Wir drohen gerade wieder eine Branche zu verlieren. Wir müssen dagegen steuern. Und das ist das Absurde, ehrlich gesagt, auch beim Thema AfD. Weil wir eine große Anzahl von ostdeutschen CDU-Bundestagsabgeordneten haben, kann mir widersprochen werden, wenn es anders ist, die eine Demontage der Windenergie und der Windindustrie betreiben und die aus Angst vor der AfD vor Ort die Energiewende aufhalten und blockieren. Sicherlich nicht der einzige Faktor, aber einer der Faktoren, weswegen die da nicht weiterkommen. Und damit verursachen sie sozusagen genau die Arbeitsplatzverluste und die schwierige Situation, die sie eigentlich vermeiden wollen. Und aus dieser Angst heraus wird Politik gemacht. Und wenn wir diese Lähmung mal auflösen würden, ja, dann hätten wir die Chance, sowohl der AfD offensiv mal gegenüberzutreten und nicht defensiv und auch das Thema Energiewende weiter anzugehen. Ich glaube, dass da ein wesentlicher Problempunkt drin ist,
Frau Badung, aber Proteste gegen Windkraftanlagen, Proteste gegen Stromtrassen, die gibt es doch nicht nur in Ostdeutschland, die gibt es nicht nur von der AfD initiiert, sondern die gibt es im Norden, die gibt es im mittleren Deutschland, die gibt es im Süden von Deutschland. Es gibt doch kaum noch eine Windkraftanlage, die ohne Proteste auskommt. Das heißt, die Akzeptanz in der Bevölkerung lässt deutlich nach.
Es ist schwierig aktuell und deswegen wäre es eben so wichtig, jetzt einen offenen Dialog mit der Bevölkerung zu führen. Was können wir tun? Zum Beispiel, dass ihr vor Ort noch mehr von eurer Windenergieanlage habt. Es gibt das Thema Gewerbesteuer, aber man könnte auch sagen, es muss sozusagen so eine Art Abgabe zusätzlich an die Gemeinden geben. Es könnte auch einen reduzierten Stromtarif für die Menschen vor Ort geben. Darüber müssen wir halt sprechen, wie wir das in Einklang bringen können. Aber was eben keine Lösung ist, sind zum Beispiel starre Abstandsregelungen wie in Bayern oder eben Leute in der Bundesregierung, die jegliche Lösungen verhindern, wie man dieses Genehmigungsproblem lösen kann. Es gibt ja die AG-Akzeptanz, die meines Wissens nach noch keinerlei Ergebnisse gebracht hat und die sich genau darum kümmern sollte, wie kriegen wir mehr Akzeptanz für die Windenergie in Deutschland. Und man muss auch sagen, diese Nicht-Akzeptanz ist eben gefördert worden, leider nicht nur durch die AfD, sondern auch durch andere politische Kräfte. Ich bin aus Bayern. Wenn den Leuten auch erzählt wird von einem Ministerpräsidenten, dass Windkraft unnütz ist, dann hat es natürlich auch Auswirkungen. Das heißt, diese ganze verfehlte Kommunikation müssen wir jetzt letztendlich zurückholen.
Herr Mindrup, Herr Kopacz, Windkraft ja, aber doch nicht bitte vor meiner Haustür. Was kann man dagegen tun? Wie schafft man diese Blockadehaltung, die es doch in weiten Teilen gibt, zu durchbrechen?
Die Frage, die sich da stellt, ist, muss man wirklich auf diesen persönlichen Widerstand vor Ort so viel Rücksicht nehmen? Wir wissen ja, kollektiv als Gesellschaft wollen die Menschen etwas für den Klimaschutz tun. 90% sind dafür. 90% oder 80% der Bürgern war ja zur jüngsten Umfrage, geht die Energiewende nicht schnell genug voran. Das ist das, was die Leute wollen. Dass denn vor der eigenen Haustür die Leute sagen, ja, aber das möchte ich gern bei mir aber nicht haben, das ist ja ein normaler Reflex. Was hat der Staat über die letzten 50 Jahre in solchen Situationen immer gemacht? Er hat gesagt, das Gemeinwohl geht über das Individualwohl. Und wenn Sie jetzt die Straßenbaupolitik der letzten 40 Jahre betrachten, wurde das genauso verfolgt. Ja, jede Bundesstraße wurde gebaut, die Leute sind vor Gericht gegangen, es gab Widerstände. Es gab Widerstände auch gegen den Braunkohletagebau. Dorf für Dorf wurde abgebaggert. Ja, da konnten die Leute klagen und machen, was sie wollten. Es wurde durchgezogen. Wenn jetzt mit einer ordentlichen Abstandsregelung eine Windkraftanlage errichtet wird, ja, die man irgendwo am Horizont sieht und keinen beeinträchtigt, ja, außer optisch, da müsste man sich wirklich überlegen, ob das Wohl der Gemeinschaft und auch der nächsten Generationen nicht das individuelle Wohl überwiegt.
Da kann ich mich voll anschließen. Wobei das Entscheidende ist, dass man sagt, was ist denn der Beitrag der Windkraft für das Gemeinwohl? Und das ist natürlich Klimaschutz, weil wenn Sie sich die Klimabilanz einer Windenergieanlage gucken, sind es ja wenige Wochen, bis sie ihren Energiebedarf für die Produktion selber erbringt. Und dann muss man eben auch dafür werben und sagen, wir brauchen in Zukunft einen Mix aus Photovoltaik vor allen Dingen, Windenergie gekoppelt natürlich mit Gasen. Wasserstoff wird eine Schlüsseltechnologie sein und sagen, das ist ein wichtiger Weg. Und dann geht es natürlich darum, die individuellen Schutzrechte der Menschen einzuhalten und auf unnötige Belastungen zu verzichten. Da haben wir ganz klare Lärmschutzgrenzwerte, die sind natürlich einzuhalten. Dann ist es ein wichtiges Thema, dass wir sagen, diese nächtliche Befeuerung in Anführungszeichen der Windkraftanlagen, das wollen wir ja auch, die muss im Grunde genommen abgeschaltet werden. Und nur wenn ein Flugzeug sich nähert, beginnt dieses Blinkkonzert. Und dann muss man mal überlegen, welche anderen Dinge hat man, die man anders angehen muss. Natürlich brauchen wir auch eine Strategie des Naturschutzes, dass man sagt, die haben natürlich nichts in Vorrangflächen für den Naturschutz suchen. Sie haben sie eigentlich auch nicht, dass man mal wirklich eine vernünftige biologische Schutzpolitik macht und sagen, hier sind die Korridore, da findet Windenergie statt, da sozusagen sind Schutzgebiete. Das ist alles eine Politik aus einem Guss und am Ende ist das Entscheidende tatsächlich, können die Menschen davon profitieren, wenn in ihrer Region Windkraftanlagen sind, zum Beispiel Grundsteuer, werden die im Grunde genommen herbeigezogen, leisten die ihren Beitrag für das Gemeinwohl. Ich kann Ihnen sagen, da wo die Akzeptanz oder wo Windenergieanlagen von Bürgern betrieben werden aus den Gemeinden, ist die Akzeptanz deutlich höher als dort, wo das nicht der Fall ist. Also ich glaube, wir brauchen ein Maßnahmenbündel, aber sagen die Überschrift eins muss sein, wir brauchen das. Und wenn wir das nicht machen, dann gefährden wir den Industriestandort Deutschland. Das sagt ja inzwischen seit auch der BDI. Wenn wir aussteigen aus Atom, Braunkohle, Steinkohle, in 20 Jahren auch aus Erdgas, dann ist doch vollkommen klar, dass wir überall in Deutschland, nicht überall, aber sozusagen gut über das Land verteilt Windkraftanlagen brauchen und natürlich die Photovoltaik auch in den Städten.
Frau Badum, Sie kennen den Konflikt ja auch in Ihrer Partei, nämlich Klimaschutz gegen Umwelt- und Naturschutz. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Das ist der Ort Rheinsfeld im Hunsrück. Da wurde 9 Jahre lang geplant und genehmigt. 14 Windkrafträder sollten gebaut werden. Dann wurde der Horst eines roten Milan entdeckt und alles ist auf Eis gelegt. Also das sind ja auch Aktivisten bei den Grünen, die sagen, Naturschutz ist natürlich wichtig. Den kann man nicht so einfach beiseite wischen. Also da kommen Sie ja nun auch nicht dran vorbei.
Ja, also ich würde erstmal die Diskussion wirklich mutig angehen. Ich habe selbst beim Erneuerbaren Energieversorger gearbeitet und genau für dieses Thema Bürgerakzeptanz vor Ort unter anderem von Windenergieanlagen. Und ich weiß, dass es einfach einen Unterschied macht, wenn man gut vor Ort informiert, mit den Menschen zusammen am Tisch sitzt und den Menschen auch in die Augen schauen kann und sagen kann, wir sind momentan vielleicht nicht direkt einer Meinung, aber wir haben dieses gemeinsame Ziel Klimaschutz und sie überzeugen kann, dass es wichtig ist. Ich habe das selbst erlebt und ich glaube, diese Arbeit müssen, sollten wir alle vor Ort machen und ich mache das auch gern. Was den Naturschutz angeht, ja, es gibt teilweise Konflikte. Man muss aber auch sehen, dass die Behinderungen, die Windkraftanlagen, ich sage mal, aktuell haben, sind diverse. Also wir haben zum Beispiel das Thema, dass man in der Nähe von Erdbebenmessstationen keine Windenergieanlage bauen soll. Dann haben wir das Thema Radar von Flughäfen. Es ist wirklich endlos. Und das Thema Ausschreibung, was übrigens auch nicht funktioniert. Also das kumuliert sich dahingehend, dass wir einfach keinen Ausbau von Windenergie mehr haben. Und ich finde es wichtig, dass wir uns die verschiedenen Faktoren einzeln anschauen, nachschauen, wo müssen wir nachschärfen, wo müssen wir was tun. Den Konflikt zwischen Naturschutz und Windenergie habe ich persönlich bei uns mit dem Landesbund für Vogelschutz beispielsweise gesprochen. Die haben gesagt, sie stehen wie eine Eins hinter der Energiewende und sie wissen, dass das größte Problem für die Artenvielfalt woanders liegt. Das ist die agroindustrielle Landwirtschaft. Das ist unser Problem, warum Vögel sterben, warum Insekten sterben. Und im Prinzip müssen wir auf diesen Hauptschauplatz gehen, um ja unsere Vielfalt zu bewahren, um das Artensterben zu stoppen. Und das ist wichtig, das in Relation zu setzen, wenn wir darüber sprechen.
Da kann ich Kollegin Badum nur zustimmen und würde das tatsächlich gerne ergänzen um einen psychologischen Faktor. Wenn Sie feststellen, wirklich als Naturschützer, dass die Artenvielfalt wirklich nachlässt, dass die Insektenvielfalt nachlässt, dass die Blütenvielfalt nachlässt, dann ist das natürlich zum Teil ein Kampf wirklich, ich sage das mal in Anführungszeichen, gegen Windmühlenflügel. Und dann verändert sich die Landschaft noch und dann kommen noch die Windkraftanlagen. Und eigentlich müsste man beides machen. Man müsste eine Ausbaustrategie für die Erneuerbaren machen und eine Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Und wir wissen, dass die biologische Vielfalt natürlich durch die Landnutzung, durch die Agrarindustrie, das richtig stark beeinträchtigt wird, aber natürlich auch durch den Klimawandel. Und wir brauchen quasi eine Gesamtstrategie, dann können wir diese Menschen auch wieder mitnehmen. Da spielt natürlich aber auch eine Rolle, dass der Mensch, ich sag mal, biologisch ein Augentier ist. Wir sehen die Veränderung der Landschaft durch Windkraftanlagen, aber wir haben keine Sensibilität für radionukleare Strahlung. Dafür haben wir kein Sinnesorgan und eigentlich auch nicht für den Klimawandel. Und das zusammen ist dieses Gebräu, was sich da gerade entwickelt und wo Leute wirklich von profitieren wollen, die ganz andere Absichten haben. Und das ist ein Problem und das müssen wir, glaube ich, angehen. Und da muss man auch mit der Windenergiebranche natürlich auch sprechen, wie wir das gemeinsam machen können. Und auch natürlich mit den Naturschutzverbänden.
Aber Fakt ist ja, durch den Widerstand werden die Genehmigungsverfahren länger, das Ganze verteuert sich und das führt dazu, dass das für Investoren weniger attraktiv wird. Dazu auch nochmal eine Zahl. Im Jahr 2018 wurden 743 Windkraftanlagen ans Netz angeschlossen, 1000 weniger als ein Jahr zuvor. Also wir reden hier nicht über mögliche Einschränkungen, sondern von der sehr akuten Gefahr, dass die ganze Energiewende auf der Strecke bleibt.
Die Zahlen sind absolut korrekt und wir müssen auch dringend schauen, dass wir die Rahmenbedingungen der Europäischen Union vernünftig nutzen. Wir haben für alle Windkraftanlagen, und da war ich damals dagegen, aber Herr Bark hat das brutal durchgesetzt, dass wir sagen, wir können bis 6 Megawatt Windkraft, das sind dann sozusagen 1 bis 2 Anlagen, können wir auf Ausschreibungen verzichten. Die kriegt man dann auch besser dezentral untergebracht. Die kriegt man vielleicht auch bei Gewerbebetrieben oder in Gewerbegebieten untergebracht. Da muss das EEG geändert werden, denn das europäische Rahmenrecht lässt das zu. Das war aber damals mit dem Bundeswirtschaftsministerium nicht machbar. Und wir werden das nochmal bei uns in die Diskussion einbringen. Das kann ich ja ganz klar zusagen.
Also wenn ich jetzt mal
einhaken, weil Sie gesagt haben, wir müssen die Leute mitnehmen. Also nochmal, ich meine, die Leute sind dabei, nicht? Wir haben von den Umfragewerten ist das eindeutig. Ob es gelingen wird, die Leute mitzunehmen, die ja lokal sich negativ betroffen fühlen, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Also das kann vielleicht vor Ort eine gute Kommunikationsstrategie sein, aber im Endeffekt bleibt es dann ja doch bei den Protesten. Aber man muss auch mal zur Kenntnis nehmen, dass insgesamt die Gesellschaft will. Und dass man dann auch den Mut hat, diese Widerstände vor Ort dann zu überwinden. Auch beim Trassenbau. Es ist ja auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, je weniger ernsthafte Probleme die Menschen haben, also je mehr Sicherheit wir haben, desto mehr regen sie sich über Banalitäten und Kleinigkeiten auf. Und das ist ja dieses Wutbürgerphänomen. Mhm. Und da muss man doch in der demokratischen Verfasstheit öfters mal in der Lage sein, zu sagen, jetzt muss das persönliche Interesse mal hinten anstehen.
Aber wie wollen Sie das hinten anstellen? Müssen die Genehmigungsverfahren da vereinfacht werden, die Einspruchsmöglichkeiten reduziert werden? Das sind ja doch erstmal rechtsstaatliche Mittel, die Gegner von Windkraftanlagen vor ihrer Haustür in Anspruch nehmen.
Das ist doch vollkommen richtig und okay. Aber wenn Sie jetzt die Abstandsregelung in Bayern sehen, man ist dem Bürger ja und dem vermeintlichen Wählerwillen hier an der Stelle ja weit vorausgeeilt. Man hat ja da Regeln geschaffen, um die Windkraft einzuschränken, aus Angst, dass der Bürger dagegen sei. Ja, also man hat ja viel mehr getan, als nur diese individuellen Widerspruchsmöglichkeiten den Leuten zu geben. Auch in Nordrhein-Westfalen ist es ja quasi kaum noch möglich gewesen, jetzt Anlagen zu bauen. Also man hat das ja also wirklich teilweise fast unmöglich gemacht. Ob das der richtige Weg war, jetzt dem Wählerwillen da entgegenzukommen, die Frage stellt sich mir dann schon.
Ich würde gerne kurz zu den bundespolitischen Rahmenbedingungen noch mal was sagen. Also wir haben ständig in den Verhandlungen mit der Union das Problem, dass die Union sagt, wir wollen die Privilegierung für Windkraft im Außenbereich oder für erneuerbare Energien im Außenbereich schleifen. Da halten wir seit Jahren die Linie. Bei der bayerischen Ausnahmeregelung haben wir die leider nicht gehalten. Natürlich sind diese pauschalen Abstandsflächen falsch. Und deswegen kämpfen wir auch sehr energisch dafür als Sozialdemokraten in dieser Koalition, solange wie sie denn auch immer noch halten möge, dass wir sagen, das ist Unsinn. Man muss natürlich die individuellen Schutzrechte ansprechen und die sind geregelt über das Bundesemissionsschutzgesetz. Und das ist der vernünftigere Weg und der ist am Ende auch der zielführende. Aber es gibt da Leute, die ganz andere Absichten haben und die natürlich den Windkraftausbau über diese pauschalen Abstandsflächen, ja, wie soll man es mal sagen, austrocknen wollen, stilllegen wollen. Und ich frage mich, wo die dann den Strom zukünftig aus der Steckdose haben wollen, wenn sie nicht auf andere Energien wie Atomenergie setzen. Und das ist etwas, da machen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf gar keinen Fall mit. Aber zur bayerischen Situation kann dieser Barnum sicherlich mehr sagen. Die kenne ich dann nicht so genau.
Frau Barnum. Ja, gerne. Also erstmal noch zum Bund. Also ich finde es schon ein bisschen schwierig, lieber Klaus Minde, weil ihr seid trotzdem Teil dieser Bundesregierung. Und es gibt dann einfach gemeinsame Ergebnisse oder eher gesagt gemeinsame Ergebnisse, die nicht vorliegen. Zum Beispiel diese Ausnahmeregelung bei den Ausschreibungen, die angesprochen wurde mit den 18 Megawatt. 18 Megawatt sind es übrigens. Da hättet ihr jetzt auch schon länger Zeit gehabt, die durchzusetzen beispielsweise. Also das muss man dann schon der Ehrlichkeit halber auch sagen, dass da einfach keine Ergebnisse pro Windenergie und pro Energiewende zustande gekommen sind. Und wahrscheinlich auch nicht nur wegen Unionsblockade. Da gibt's, also mir ist ehrlich gesagt auch egal, wer dann genau blockiert, sondern am Ende steht halt für die Bevölkerung, dass es kein Ergebnis gibt. Und das können wir halt nicht so weiter hinnehmen. Jetzt zu Bayern. Es ist tatsächlich so, seit es die Abstandsregelung gibt, die ja, wenn man es jetzt sehr wohlwollend sie betrachten wollen würde, vielleicht beitragen sollte zur sozusagen zur Befriedung der Situation oder dass die Leute zufriedener sind und besser damit zurechtkommen. Und Ausgleich der beiden Seiten ist wirklich grandios gescheitert. Wir haben im letzten Jahr noch 8 Windenergieanlagen in Bayern gehabt, die ans Netz gegangen sind. Bayern ist ein wichtiges Bundesland. Das ist jetzt nur ein Beispiel. In anderen Bundesländern ging auch nicht besonders viel voran. Aber wenn ein Bundesland schon vollkommen aus der Reihe fällt, und zwar mit dieser irrigen Annahme, dass ich eben mit so einer festen Abstandsregelung dieses Thema erledigen kann. Nein, kann ich nicht. Ich muss mir einfach überlegen, wie ich diese Energiewende gestalte. Natürlich zusammen mit der Bevölkerung, Herr Koppert, sicherlich, es wird am Ende nicht 100% der Leute mitgehen. Das ist mir auch klar. Aber man kann versuchen, vor Ort eine Lösung zu finden. Und vor allem, ich muss von der obersten politischen Ebene das Signal senden, dass die Energiewende gewollt ist und dass es für Kommunen ein Erfolg ist und dass sie mehr Wertschöpfung haben, gerade im ländlichen Raum. Ich nehme mal den Landkreis Hof. Das sind 40 Windenergieanlagen. Das ist einer der führenden Landkreise. Die haben natürlich viel, viel mehr Wertschöpfung mit dieses Thema. Der ländliche Raum kann viel mehr an Gewicht zunehmen. Ja, ist nicht immer so zurückgesetzt hinter der Stadt, sondern ist Energielieferant. Diese Punkte hätte man alle betonen können. Aber stattdessen hatten wir, haben leider immer noch, es gibt immer noch die Abstandsregelung, obwohl die neue Regierung ganz, ganz viel angeblich zum Klimaschutz machen will, gibt es immer noch diese Abstandsregelung. Ist ein Unding. Die oberste Ebene sagt also zu den Bürgermeistern, wir sind im Grunde gegen Windkraftausbau. Und der Bürgermeister, wenn man es mit der Kirche vergleicht, auf der einen Ebene der Papst, auf der anderen Ebene der Bischof oder der Pastor vor Ort, soll dann zu seinen Lämmern sagen, ja, die obere Ebene will es nicht, der Papst. Aber ich möchte, dass wir jetzt vor Ort hier Windenergieanlagen hinbauen. Das ist doch total schwer. Wer steht denn so eine Diskussion durch, so einen Bürgerentscheid durch? Die Beweislast ist auf der anderen Seite. Und wir brauchen eben jetzt genau das Gegenteil, dass diejenigen sich rechtfertigen müssen, die nichts für die Energiewende und gegen die Klimakrise machen wollen. Und das ist ja auch das, was die jungen Leute von uns fordern. Deswegen, wir brauchen einen absoluten Paradigmenwechsel. Und ich hoffe auch, dass da in Bayern was geht, ehrlich gesagt, weil ich glaube nicht, dass die Fridays for Future sich da länger damit abspeisen lassen.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Wahlschlager Klimaschutz kommt jetzt Schwung in den Kampf gegen die Erderwärmung. Wir diskutieren darüber mit Lisa Badum, der klimapolitischen Sprecherin der Grünen, Klaus Mintrup, SPD und Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Wenn wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen, also aus der Atomkraft wollen wir in den nächsten Jahren aussteigen, der Kohleenergie wollen wir bis zum Jahr 2038 adieu sagen und gleichzeitig kommt der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht in Schwung. Das läuft auch auf ein handfestes Desaster hinaus, oder?
Dem kann man nicht widersprechen. Also deswegen haben wir ja als SPD in den Koalitionsvertrag herein verhandelt, dass wir haben das technisch Sonderausschreibungen genannt, dass wir mehr Erneuerbare brauchen im Bereich der Windenergie. Deswegen stehen wir sehr energisch für die Bürgerenergiewende ein, dass endlich die bürokratische Blockade des Photovoltaikausbaus in den Städten, die Prosumer-Modelle, die Mieterstrommodelle sozusagen ermöglicht werden. Und Lisa Badum, ihr seid ja durch die Verweigerungshaltung der FDP als Grüne nicht in die Notlage gekommen zu regieren. Aber ich kann nur wirklich sagen, aus den internen Runden, wahrscheinlich müssen wir das auch noch deutlicher nach außen sagen, ist die SPD, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, übrigens auch mit den Gewerkschaften und die Industrie macht das ja auch mit, dass wir aus der Kohle und der Atomenergie aussteigen wollen, kämpfen wir ganz energisch dafür, dass wir mehr erneuerbare Energien und natürlich auch vernünftige und bezahlbare Energieeffizienz kriegen. Vollkommen klar, das Europawahlergebnis sagt uns, wir müssen das noch deutlicher nach außen tragen, dass das ja keine Alternative ist, wo die Menschen vor Angst haben müssen. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Alle denken ja, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist teuer. Das ist ja falsch. Photovoltaik und Windenergie sind ja deutlich billiger und durch das System des Erneuerbaren Energiengesetzes ist es natürlich so, dass wir die alten Anlagen über 20 Jahre finanzieren, aber die fallen jetzt aus dem System nach und nach raus. Die werden anders finanziert oder ersetzt durch neue Anlagen. Aber die neuen Windenergieanlagen und die neuen PV-Anlagen sind billiger als alle anderen fossilen Kraftwerke und sie sind verlässlich. Sie sind nicht abhängig von irgendwelchen schwankenden Preisen für CO2. Und das ist eine Riesenchance für Deutschland als Industrieland. Und die Riesenchance besteht ja auch darin, dass wir endlich mit dem BDI, mit dieser Studie Klimapfade für Deutschland eine Situation haben, dass die Industrie nicht mehr ganz auf der anderen Seite steht, sondern weite Teile der Industrie sagen, das ist endlich was Gutes für Deutschland, das sichert Arbeitsplätze und ist am Ende auch sozialverträglich. Und diese Chance jetzt zu versemmeln oder diese Möglichkeit nicht zu nutzen, das wäre wirklich tatsächlich auch für den Industrie- und Sozialstandort Deutschland total dramatisch.
Vielleicht noch mal kurz zur Bestandsaufnahme. Wo stehen wir jetzt eigentlich im Klimaschutz bei der Energiewende? Wir haben viel über Windkraftanlagen und den schwierigen Ausbau gesprochen. Eigentlich geht es ja um den Klimaschutz, das heißt um den Ausstoß klimaschädlicher Gase, vor allem Kohlendioxid ist da zu nennen. Da hat sich Deutschland das Ziel gesetzt, bis 2020 -40% gegenüber 1990. Ein Ziel, das wir deutlich verfehlen werden. Wahrscheinlich werden wir bei gut 30, 31, 32% Reduktion liegen und ob wir das Ziel bis 2030, nämlich -55% schaffen, steht noch völlig in den Sternen. Also ist aus dem einstigen Vorreiter in Sachen Klimaschutz mittlerweile das Schlusslicht geworden, Herr Kopatsch?
Nicht das Schlusslicht, aber wir sind auf jeden Fall kein Vorreiter mehr, wir sind überhaupt kein Vorbild mehr. Viele im internationalen Diskurs oder Diskussionen denken das noch viele, Vorreiter beim Klimaschutz, aber in Realität lässt sich das überhaupt nicht abbilden. Und wir haben jetzt nur über den Bereich der Stromerzeugung gesprochen, mit erneuerbaren Energien. Und das ist ja nun mal de facto der Bereich, wo wir am allermeisten geschafft haben, wo auch wirklich international alle hingucken mit großem Respekt und sagen, diese German Energiewende, das hat ja auch einen riesen Effekt gehabt international. Wenn man das mal sieht in China oder zum Beispiel in Texas, ein Ölstaat, der massiv in Windkraft investiert, also dieser Prozess wurde ja ausgelöst, weil die Deutschen gezeigt haben, dass es geht. Ja, aber wenn man jetzt etwa auf den Verkehrsbereich guckt, ja, das ist ja ein Tal der Tränen. Hier haben CO2 ist jetzt seit 8 Jahren hat er zugenommen. Der Lkw-Verkehr hat um 30% zugelegt in den letzten 15 Jahren. Er soll nochmal um 30% zunehmen in den nächsten 15 Jahren. Und alles, was unser Bundesverkehrsministerium dazu macht, ist über Oberleitungs-LKWs zu reden, also oder Wasserstoff-LKWs oder Elektro-LKWs und aber noch ständig weitere Straßen baut. Und über dieses substanzielle Problem, da sehen wir ja momentan überhaupt noch keinerlei Fortschritte erreicht, sondern das Gegenteil.
Herr Mintrup, müssen Sie sich das nicht auch vorwerfen lassen? Die SPD ist ja nun viele Jahre in der Regierung mitverantwortlich. Die Wende im Verkehrssektor haben Sie völlig verschlafen.
Ich muss da wirklich energisch widersprechen. Also wir haben in den Koalitionsverhandlungen dafür gesorgt, dass es in Deutschland ein Klimaschutzgesetz geben wird und das ist eben ein Unterschied zu einem Klimaschutzplan, den nur die Regierung beschließt, sondern das ist ein Gesetz, was dann eben durch alle entsprechende Beteiligungsverfahren läuft und wir haben gesagt, das Ganze muss man auch untersetzen mit konkreten Maßnahmen und zwar in den einzelnen Sektoren, in der Analyse bin ich ja Bayern-Dr. Kopatz. Aber jetzt geht es natürlich darum, wirklich in den entscheidenden Sektoren, und da muss man noch die Landwirtschaft ergänzen, natürlich den Gebäudebereich, ja, endlich den Kurswechsel hinzubekommen. Und die Spielregeln in Deutschland sind ja so, dass das Bundeskabinett uns in der Regel im Bundestag Vorschläge macht. Und ich erwarte, dass das Klimakabinett bis September uns diese entsprechenden Vorschläge macht. Auf der einen Seite für das Klimarahmengesetz und dann natürlich für die entsprechenden Vorschläge im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich und natürlich die Umsetzung der Ergebnisse der Strukturwandelkommission plus ein klares Konzept für den Ausbau der erneuerbaren Energien und der entsprechenden Energieinfrastruktur inklusive Gas und die Umstellung auf Wasserstoff. Da sind wir in der SPD absolut einig. Entschuldigung, das sind keine Ankündigungen, sondern das ist so, dass im Augenblick im Hintergrund die Ministerien arbeiten, das Klimaschutzkabinett arbeitet und ohne die SPD und ohne die Verhandlungen und ohne unseren Druck wird es nicht geben. Wir haben im Dezember einen Revisionsparteitag und es ist vollkommen klar, dass wir in dieser großen Koalition nur bleiben werden, wenn es ein Klimaschutzgesetz oder ein Klimaschutzmaßnahmenpaket gibt, was wirklich auch funktioniert. Denn wir wissen, dass das existenziell ist. Wir wollen aber auch, und ich bin ja gerade aus Südtirol zugeschaltet, wir wollen aber auch, dass Klimaschutz nicht mehr missbraucht wird, um damit Dinge zu machen, die weder was mit Klimaschutz zu tun haben, noch im Grunde genommen in irgendeiner Art und Weise sozial sind. Ich komme aus dem Prenzlauer Berg und da hat man mit der Begründung Klimaschutz Leute aus ihren Häusern raus modernisiert. Und ich war hier in Südtirol, um mir anzugucken, wie kriegt man sowas ökologisch ganzheitlich hin und auch sozialverträglich. Da haben wir in Deutschland auch gute Beispiele, aber die haben hier die beste Systematik in Europa wahrscheinlich, in Südtirol. Und das ist ja nicht trivial. Und insofern die SPD immer in die Ecke zu stellen und nach dem Motto, ihr tut da nichts, wir sind in der Frage all in. Und das ist, glaube ich, in Deutschland sonst keiner.
Mhm. Wenn wir uns jetzt den Verkehrssektor anschauen, also, da hat die Große Koalition vor 10 Jahren mal beschlossen, 1 Million Elektroautos bis zum Jahr 2020 ist das Ziel. Jetzt werden wir wahrscheinlich nicht mal die 100.000 schaffen. Also da sind Sie doch Ihren eigenen Zielen weit hinterher. Da können Sie doch nicht sagen, die SPD ist da voll im Plan.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe ganz klar gesagt, wir müssen handeln, wir müssen umsteuern. Wir haben dafür wenige Monate noch Zeit. Und wir erwarten von der Bundesregierung die entsprechenden Vorschläge. Und wenn die nicht von der Bundesregierung kommen, müssen wir anders handeln. Da ist auch das Parlament gefordert. Es kennt ja im Augenblick offensichtlich jemand besser die Fußballregeln als die Regeln der Politik. Wir haben Gesetzesvorschläge, die bekommen wir in der Regel von der Bundesregierung. Und dann gilt das Strucksche Gesetz. Die kommen anders aus dem Bundestag raus, als sie reingehen. Und wie gesagt, wir sind da sehr entschieden. Ohne uns wäre die Formulierung Klimaschutzgesetz zur Erfüllung der Klimaschutzziele dort nicht drin in dem Gesetz. Und ich freue mich an einer Stelle auch mal über die Union, dass die Frau Merkel beim Petersberger Klimadialog, die Frau Bundeskanzlerin Merkel, gesagt hat, wir wollen in Deutschland Klimaneutralität. Das ist auch etwas, für das wir stehen. Und damit ist eine der wesentlichen Auseinandersetzungen über das Klimaschutzgesetz aus meiner Sicht auch gelöst. Hm. Und dieses schwarze Späterspiel, wer ist sozusagen schuld und die Sozialdemokraten sind immer schuld, das Spiel machen wir nicht mehr mit.
Wie kommen wir denn jetzt weiter? Wenn wir das Beispiel Verkehr nehmen, wie kriegen wir es denn hin, dass der Verkehr sauberer wird, dass der Verkehr weniger CO2-Emissionen ausstößt?
Herr Kuppert, also, ein Vorschlag.
Was dazu sagen?
Ein Vorschlag. Sie haben 1 Million Elektroautos. Ja? Wie sollte das passieren? Durch Anreize. Ja? Das ist viel zu lahm, dieses Instrument. Wir haben auf der europäischen Ebene beschlossen, die Vorgabe, wie viel CO2 die Flotte eines Herstellers im Mittel emittieren darf. Das sind gerade 130 Gramm, demnächst 95 Gramm und die nächsten Stufen wurden ja schon beschlossen. Unter großem Widerstand der deutschen Bundesregierung. Aber man wird ja dann bei 60 Gramm im Schnitt im Jahr 2030 ungefähr landen. Das heißt, durch diesen Standard, da gebe ich vor, wo die Industrie sich hin entwickeln muss. Ich musste nicht genau vorgeben, mit welcher Technologie, Wasserstoff, Biomethanol oder Elektroauto, sondern am Ende muss das der Wert sein. Und es wäre natürlich wünschenswert gewesen, wenn man sagt, bis zum Jahr 2030 oder bis zum Jahr 2033 muss das Null-Emissionsfahrzeug zum Standard werden. Und dann ist es völlig egal, was die Leute für ein Auto kaufen, ob groß, klein, Luxuskarosse. Wir würden zu 100% dieses Ziel erreichen. Das ist viel effektiver als irgendwelche Anreize oder anderen Instrumente, selbst effektiver als eine CO2-Steuer, wenn man dieses Ziel erreicht. Und das sollte man politisch mal diskutieren, finde ich.
Also ich finde es ein bisschen schwierig, wenn sich alle ihre Hände in Unschuld waschen. Was ich einfach beobachte, ist, dass seit Anfang dieser Legislaturperiode nichts passiert ist, dass wir keine Gesetze für Klimaschutz im Bundestag haben. Und das Klimakabinett ist vor allem aufgrund des Klimastreiktags, wo 300.000 Leute auf den Straßen am 15.03. installiert worden. Und die Gewerkschaften haben auch nicht immer eine positive Rolle oder eine konstruktive Rolle gespielt, was wir bei dem Theater um die Kohlekommission gesehen haben. Also ich würde wirklich gern glauben, dass es jetzt so toll weitergeht, aber ich höre die Ankündigung einfach, seit ich im Bundestag bin. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Was den Verkehr angeht, ist es absolut richtig, dass die Bundesregierung da eine sehr unrühmliche Rolle in Brüssel gespielt hat. Immer wenn es darum ging, sollen LKWs, sollen PKWs, wie auch immer, weniger klimaschädliche Gase in die Luft pusten. Votiert die Bundesregierung dafür, dann lieber mehr klimaschädliche Gase in die Luft. Das ist unsere Position in Brüssel gewesen. Und das finde ich sehr, sehr beschämend. Es ist Gott sei Dank trotzdem was zustande gekommen. Die hätten uns natürlich noch schärfere Grenzwerte gewünscht. Aber es ist jetzt ein Anfang. Und ich habe selbst mit Automobilzulieferern geredet, die sagen, wir müssen uns jetzt aufgrund dieser Grenzwerte umstellen. Wir können noch ein paar Jahre so weitermachen wie bisher. Aber dann müssen wir uns überlegen, Elektroautos, Hybridautos, wie auch immer. Ich glaube, was noch eine zusätzliche Klarheit schaffen würde, wäre einfach das fossilen Verbrennerautos 2030 in Deutschland. Das wäre technologieoffen. Alle könnten sich darauf einstellen. Und man könnte auch jetzt schon mal die Strukturen in den Städten entsprechend umplanen, weil die Hälfte aller unserer Wege unter 5 Kilometer sind und ein Viertel der Wege sogar unter 2 Kilometer. Und das zeigt uns doch einfach, wo wir ansetzen können und dass wir einen Großteil der Wege, die jetzt noch mit dem Auto gemacht werden und mit dem Individualverkehr, verlegen können auf das Fahrrad oder auf den öffentlichen Nahverkehr. Und wenn wir diese Potenziale eigentlich heben, wäre super. Und ich sage Ihnen schon eine Sache, die wirklich schon gewirkt hat. Das ist der Flug zwischen Nürnberg und Berlin, dieser Inlandsflug. Der ist jetzt eingestellt worden, weil die Bahnstrecke München-Berlin so erfolgreich ist. Das heißt, die Bahn hat jetzt durch diese Maßnahme oder letztendlich ja auch der Bundestag, es wurde ja auch politisch beschlossen, hat jetzt durch diese Maßnahme geschafft, dass die Bahn konkurrenzfähiger ist als das Flugzeug. Und solche Beispiele können wir in allen Bereichen haben. Wir müssen aber die Standards setzen, dass sich hier auch die umweltfreundliche Technologie durchsetzen kann. Und das ist unsere Aufgabe.
Müssen wir vielleicht nicht auch in größerem Maßstab denken? Es geht ja darum, wie wird der Ausstoß von klimaschädlichen Giften insgesamt bewertet? Wie spiegelt sich das in den Preisen wider, die wir auch für Produkte zahlen, die für Textilien, für Autos, für was auch immer bezahlen? Viele Wissenschaftler sagen, das spiegelt sich da nur sehr unzureichend wider. Das müsste zum Beispiel durch eine CO2-Steuer oder das, was auf europäischer Ebene versucht wird, durch Verschmutzungsrechte, die man sich erwerben muss, muss das in den Preisen sich widerspiegeln, also schlicht verteuert werden. Warum gelingt das nicht?
Aktuell ist es so, dass viele noch auf die Bundesregierung warten. Wir haben Anfragen schon länger auf dem Tisch liegen aus Niederlanden, aus Frankreich, die sagen, lasst uns gemeinsam diese CO2-Steuer angehen. Aber ohne den wichtigsten Wirtschaftsplayer in Europa ist es logischerweise für diese kleineren Länder nicht möglich. Und jetzt scheint ja auch Bewegung in die Bundesregierung reingekommen zu sein, dass man dieses Angebot, was auf dem Tisch liegt, ernsthaft anschaut und sich überlegt. Und um Ihre Frage zu beantworten, wenn die Bundesregierung hier endlich vorankommt, dann können wir in Europa diese berühmte Koalition der Willigen schmieden und daran gehen. Und es geht ja einfach darum, aktuell ist es so, dass ich sehr, sehr billig klimaschädliche Gase in die Luft emittieren und pusten kann. Und den Preis, den diese Tonne CO2 zum Beispiel dann wirklich hat, diesen Preis zahlen am Ende wir alle. Und das ist einfach sehr unfair und sehr ungerecht. Und deswegen möchten wir, dass derjenige diese Tonne emittiert, auch entsprechend dann zahlt. Und wir möchten diese Einnahmen aus der CO2-Abgabe dann auch an die Bürgerinnen und Bürger sozusagen zurückgeben pro Kopf, sodass diejenigen, die einsparen, die ihren Alltag dann umstellen können, entsprechend auch einen Vorteil haben. Das wäre wichtig und auch zum Beispiel, dass Strom nicht länger so stark benachteiligt ist, zum Beispiel erneuerbarer Strom gegenüber fossilen Stoffen, wie wir es aktuell noch haben bei Öl beispielsweise. Und ich habe mit mehreren Abgeordneten aus anderen europäischen Parlamenten gesprochen, Grüne, aber auch nicht nur Grüne, die sagen, sie würden sich sowas auch, so eine gemeinsame CO2-Steuer in Europa wünschen. Wir haben das Ganze jetzt erstmal Politics for Future genannt. Das ist, wir stehen da am Beginn und es gibt viele Menschen, die mit uns zusammen das machen möchten. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass wir das mit möglichst vielen Ländern in Europa schaffen, überparteilich natürlich auch. Das ist der Weg, wo es hingehen muss.
Darf ich mal eine Frage stellen? Wieso möchten Sie denn die CO2-Steuer einführen und die Ökosteuer nicht fortführen?
Ich meine, das ist, würde ich sagen, das ist eher eine semantische Frage. Also worum es mir geht, ist, dass einfach momentan sind ja die Stoffe mehr belastet, die eigentlich umweltfreundlicher sind. Und dieses Verhältnis müssen wir umdrehen. Wie man das genau dafür, nennt, da hänge ich jetzt nicht dran. Ja, es hat aber keine linke
Zuordnung. Problem bei der Ökosteuer ist, dass sie zum Beispiel bei der Besteuerung von Heizöl oder Erdgas nicht logisch ist, bezogen auf den CO2-Ausstoß. Heute ist gerade eine Initiative unter anderem vom Deutschen Mieterbund gekommen, der in dieselbe Richtung geht, sagt, lasst uns doch das bestehende Steuersystem reformieren in Richtung auf den CO2-Ausstoß. Und dabei geht es natürlich um den fossilen CO2-Ausstoß und deswegen ist so ein System wie in der Schweiz, was sagt, das, was wir für fossiles CO2 den Menschen abnehmen, das geben wir den Menschen auch wieder zurück vernünftig, weil wir wollen ja, dass der fossile CO2-Ausstoß auf Null geht. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass langfristig wieder eine Steuereinnahme haben, sondern wir wollen eine Lenkungswirkung haben. Aber im Detail ist das natürlich kompliziert. Wir haben 40 Milliarden Umweltsteuern oder Energiesteuern, die Ökosteuer, dann haben wir noch die EEG-Umlage, die bei 25 Milliarden liegt. Das heißt, wir reden über sehr viel Geld. Und jetzt muss man gucken, dass man das wirklich einen guten Vorschlag macht, der eben nicht Angst auslöst, sondern der am Ende die entlastet, die die Entlastung verdienen, die sich nämlich umweltverträglich verhält, der eine sozialpolitische Komponente hat und die belastet, die sich umwelt- schädlich verhalten und natürlich auch Technologien fördert, die umweltfreundlicher sind. Das ist doch vollkommen klar, aber das ist nicht die alleinige Lösung. Das muss in einen ganzen Politikmix eingebunden werden. Und zum Beispiel, es wurde ja immer gerade über Verkehr geredet, wir haben ja eine Arbeitsgruppe, die Bundesregierung eingesetzt hat, die die entsprechenden Vorschläge zur Verkehrswende macht. Da sind wir jetzt sehr schnell von weggekommen. Wir haben auch das Grundgesetz gerade geändert, dass der Bund wieder, und das ist das Höchste, was wir machen können, in den öffentlichen Nahverkehr investieren kann. Also, dass hier gar nichts passiert, ist auch falsch. Und es muss eben so sein, dass es funktioniert. Wir haben nur noch wenig Zeit und wir können uns es nicht leisten, in so einer schwierigen Phase da entsprechende Fehler zu machen. Deswegen muss das wirklich gut abgewogen sein, welchen Vorschlag wir da umsetzen.
Also aber Moment die mal, dass hier nichts passiert. Der CO2 ist angestiegen über die letzten Jahre im Verkehrsbereich. Da sind wir uns so einig.
Das sind einfach die Fakten.
Ja, weil Sie gesagt haben, dass gar nichts passiert, das stimmt nicht.
Deswegen haben wir gerade das Grundgesetz geändert, das war Antwort auf Frau Badum, dass im Bundestag, seitdem sie da ist, nichts passiert ist. Wir haben gerade das Grundgesetz geändert, damit der Bund wieder Nahverkehrsinvestitionen machen kann. Wir hatten eine Situation, dass wir das nicht mehr durften. Und jetzt wird gerade im Augenblick in der Kommission gearbeitet. Leider, anders als in der Strukturwandelkommission, habe ich das Gefühl, dass der Bundesverkehrsminister das nicht unterstützt. Es gibt sehr vernünftige Maßnahmen, die man auch im Konsens mit der Industrie vereinbaren kann.
Aber es ist ja so, dass VW und Mercedes ändern. Fakt ist aber auch, dass es große Widerstände zum Beispiel gegen eine CO2-Steuer gibt, unter anderem, weil natürlich auch klar ist, dass es dabei Verlierer geben wird auf Seiten der Industrie, nämlich die energieintensiven Industrien zahlen da natürlich drauf und da fürchten natürlich auch die Beschäftigten, wie sicher ist da noch mein Arbeitsplatz.
Kann man die energieintensiven Industrien sind ja gerade im europäischen Emissionshandel drin, also und der ist also, gerade bis 2030 reformiert worden.
Das halte ich auch für einen Mythos. Ich war sehr auf dem Podium, wo die Chemieindustrie da war und sich selbst als großes Opfer stilisiert haben. Die Wahrheit ist ganz anders. Momentan zahlen die Haushaltskunden für eine Reduktion beim Strompreis bei der Industrie. Also so ist die aktuelle Situation.
Deswegen aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie ja, wir müssen da mehr machen. Also zum Beispiel auch die Verschmutzungsrechte verschärfen und also die Umwelt stark belasten, stärker zur Kasse bitten. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, müssen wir uns nicht von der Illusion verabschieden, dass Klimaschutz möglich ist, ohne dass es dabei Verlierer gibt, dass alle davon profitieren, wenn wir nur ein paar richtige Technologien effizient einführen, dann funktioniert das, sondern wir müssen uns doch mit dem Problem auseinandersetzen. Es gibt dabei Verlierer, Menschen, deren Arbeitsplätze in Gefahr geraten, Unternehmen, die vielleicht in Schwierigkeiten geraten und wie gehen wir mit denen um? Wie überzeugen wir die, dass es trotzdem notwendig ist?
Also aber wichtig das ist, doch ist schon, in die Strukturwandelkommission dass wir alle gegangen ist. Verlieren, dass wir alle verlieren, wenn wir nichts gegen die Klimakrise tun. Das ist ein absolutes Desaster, in das wir hineingehen. Und das sind alle Schichten, alle sind davon betroffen. Es gibt keine Arbeitsplätze auf einem sterbenden Planeten. Also das ist, finde ich, schon wichtig voranzustellen.
Aber nochmal, der Ansatz, den wir gewählt haben in der Strukturwandelkommission, ist zu sagen, da wo im Augenblick oder wo wir jetzt den Kohleausstieg machen, müssen wir in die Regionen investieren und müssen das gemeinsam mit den Unternehmen und den Beschäftigten machen, dass wir dort umweltverträgliche Arbeitsplätze entwickeln. Das ist doch vollkommen klar, sonst kriege ich doch dafür keine Akzeptanz. Genauso wie ich auch Windmühlen im Grunde genommen auch eine breite Akzeptanz natürlich in den Gemeinden brauche dafür. Also ohne Akzeptanz geht es nicht, aber klar ist, es gibt natürlich auch Gewinner und es gibt Verlierer. Das ist vollkommen logisch. Aber unser Ziel ist es, dass es überwiegend natürlich der Klimaschutz gewinnt, aber das überwiegend, da bin ich auch fest von überzeugt, unsere Gesellschaft gewinnt. Wir sind im Augenblick sehr stark abhängig von Energieimporten, wenn wir einen Großteil, nicht alles, ich bin ja wirklich nicht für Autarkie, der Energie selber erzeugen, wenn wir effizienter damit umgehen, verbessern, haben wir auch mehr Arbeitsplätze, mehr Wirtschaftswachstum, mehr grünes Wachstum und eine verbesserte Lebensqualität. Und dann muss man eben schauen, dass man die verliert, dann eben mitnimmt über eine vernünftige Strukturpolitik. Das ist doch das Entscheidende, aber die Strukturpolitik muss dann am Ende konkret sein. Da helfen mir keine Pflaster, sondern da helfen mir nur ganz konkrete Investitionen. Da bin ich auch bei Herrn Vassilades. Bademeister an den Seen helfen mir dann nichts an den Tagebau vollgesehen, sondern hilft mir nur eine zielgerichtete Industriepolitik, aber für eine umwelt- und klimafreundliche Industrie. Sonst werden wir das nicht hinbekommen.
In dem Bereich also, Energie,
was ich mir wünschen würde, wäre, dass Herr Vassilades dann aber auch entsprechend Partei ergreift für die Menschen, die gerade in der Windenergiebranche drohen, ihren Job zu verlieren. Da wünsche ich mir einfach, jeder Arbeitsplatz sollte gleich viel wert sein. Aber ansonsten möchte ich absolut zustimmen. Wir gehen in eine Welt mit mehr Lebensqualität rein, in eine Welt, wo wir einfach diese Art des Wachstums, Wir sind sozusagen, unsere eigenen Ressourcen sind begrenzt, wenn man unsere Arbeitskapazitäten ansieht. Die Ressourcen dieser Erde sind begrenzt. Und dieses endlose Wachstum, was wir da gerade so praktizieren, das wird nicht gehen, das wird nicht weitergehen.
Herr Kuppertz, die Bundesregierung bzw. das Klimakabinett der Bundesregierung hat am vergangenen Mittwoch getagt, hat eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen, zum Beispiel, dass Elektroautos gefördert werden sollen, dass Bahntickets steuerlich begünstigt werden. Stärkt das in Ihnen das Vertrauen, die Hoffnung, dass wir jetzt klimaschutzpolitisch richtig in Schwung geraten?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ganz nett. Und ich finde das begrüßenswert. Es wird natürlich werden politische Beschlüsse gefasst. Und ich werbe auch bei allen Veranstaltungen immer wieder dafür, dass Politik handlungsfähig ist und dass man von denen was fordern kann und dass sie auch Veränderungen wollen. Aber gerade im Verkehrsbereich ist das noch viel zu wenig. Was mir fehlt, ist, dass über einfache Vorschläge auch diskutiert wird oder dass die überhaupt thematisiert werden, die sie mit einer CO2-Steuer niemals lösen werden. Eine CO2-Steuer oder auch eine Kerosinsteuer wird, man weiß überhaupt nicht, ob das dazu beitragen würde, dass der Flugverkehr nicht weiter zunimmt oder der Straßenverkehr weiter zunimmt oder es immer mehr Autos geben wird. Wir haben jetzt 7 Millionen mehr zusätzliche Autos auf der Straße in den letzten 10 Jahren. Ja, alles wird immer mehr luxuriöser und komfortabler und eigentlich müssen wir in die gegenteilige Richtung. Mhm. Fliegen zum Beispiel darf nicht zunehmen. Und ich habe in meiner Ökoroutine einen ganz einfachen Vorschlag gemacht. Wir begrenzen die Zahl der Starts und Landungen auf dem gegenwärtigen Niveau und bauen keine weiteren Flughäfen aus. Das ist ein ganz einfacher Vorschlag, sodass der Flugverkehr nicht weiter zunehmen kann. Der Straßenverkehr kann auch nicht weiter zunehmen, wenn ich nicht weiter Straßen baue. Gucken Sie sich mal den Plan des Bundesverkehrsministeriums an, wie viel Umgehungsstraßen, wie viel 1000 Kilometer Umgehungsstraßen, Bundesstraßen noch gebaut werden sollen, wie viel Autobahnen ausgebaut werden sollen. Das wird das Gegenteil dessen bewirken, was wir klimapolitisch hier beschlossen haben in Deutschland, nämlich 40% minus CO2 bis zum Jahr 2030, also in 11 Jahren. Das ist unmöglich zu realisieren, wenn man es nicht schafft, an bestimmten Stellen einfach zu sagen, hier setzen wir eine absolute Grenze.
Das waren schon sehr konkrete Vorschläge. Da würde ich Herrn Mindrup und Frau Badum auch bitten, zum Abschluss dieser Sendung konkret, was für Schritte müssen jetzt eingeleitet werden, damit wir unsere Klimaschutzziele noch erreichen können? Was wäre Ihr Wunsch, Ihr Vorschlag?
Das Wichtigste ist, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz und wir müssen in diesem Klimaschutzgesetz regeln, dass wir die entsprechenden Klimaschutzziele einhalten und dass wir Verantwortlichkeiten definieren. Es ist vollkommen klar, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, müssen wir Strafzahlungen leisten. Es ist besser, in Deutschland zu investieren in Klimaschutz. Das heißt, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Wir müssen im Gebäudebereich vorankommen, vor allen Dingen in den Quartieren, die Quartiere energetisch sanieren. Das kann man alles sozialverträglich machen. Und wir brauchen eine Verkehrswende. Das ist vollkommen richtig beschrieben. Vor allen Dingen Investitionen in den öffentlichen Verkehr, in die Eisenbahn, in den Nahverkehr, in den Umweltverbund, in Radwege. Und wir müssen natürlich die Autos, die die Menschen weiterhin noch brauchen, wenn wir sozusagen, also trotz des verbesserten öffentlichen Nahverkehrs, die müssen von der Produktion der Autos bis zum Verbrauch umweltverträglich werden. Und da liegt die Zukunft in der Batterieelektrik und in der Wasserstoffindustrie. Und das wollen wir unterstützen. Wir wollen das voranbringen durch ein umfangreiches Politikmix. Und das muss der Deutsche Bundestag in den nächsten Monaten beschließen.
Frau Badum.
Wir brauchen den Politikmix, weil die Herausforderung wahnsinnig groß ist. Deswegen möchte ich nochmal sagen, der CO2-Preis ist ein Teil in diesem Kasten, den wir haben, Setzkasten. In diesem Jahr brauchen wir Beschluss vom Kohleausstieg, Klimaschutzgesetz und Einführung von einem CO2-Preis. Und wichtig ist auch, wir brauchen eine CO2-Bremse im Deutschen Bundestag. Es dürfen keine Entscheidungen mehr fallen, die zu erhöhten CO2-Ausstoß führen. Und da fand ich das Beispiel mit dem Bundesverkehrswegeplan sehr gut. So ein Bundesverkehrswegeplan darf nicht verabschiedet werden, müsste eigentlich revidiert werden. Denn alle anderen Maßnahmen, die Herr Scheuer jetzt vielleicht noch reinbringt, ÖPNV ausbauen und so weiter, die stehen sozusagen in völligem Widerspruch zu diesem Bundesverkehrswegeplan, wie wir ihn aktuell haben, dass die Straßen einfach mehr gebaut werden. Wir müssen alle Entscheidungen einem CO2-Vorbehalt im Bundestag unterwerfen. Und das sind nur die Maßnahmen in diesem Jahr. Wir brauchen im nächsten Jahr natürlich noch viel, viel mehr. Siehe Gebäudesanierung, keine Ölheizung mehr, Ende des Verbrenners und ganz, ganz viel mehr.
Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Nach der Europawahl kommt jetzt Bewegung in die Klimaschutzpolitik. Ich bedanke mich bei den Diskutanten, bei Lisa Badum von den Grünen, Klaus Mindrup von der SPD und Michael Kuppertz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.